Poetik des Werdens etwas erzählen, ausgehend von dem Typusgedanken, den wir oder von dem Entwicklungsgesetz, den wir ja auch schon gestern reden.
Nein. Vielen Dank für die Vorstellung. Früher gab es auf Königshöfen sogenannte Hofnarren. Die hatten das Recht, Fragen zu stellen und Dinge zu sagen, die sich sonst fast niemand getraut hat, zu sagen oder zu fragen. Das heißt, die hatten die Funktion, anzuregen, aufzuregen, aber nicht den König zu beleidigen. Und ich sehe meine Aufgabe heute etwas ähnlich. Ich komme ja überhaupt nicht von der Biologie, noch von der Evolutionsbiologie insbesondere, sondern, wie schon erwähnt wurde, ich komme von einem relativ abstrakten Gebiet der Mathematik. Und ich versuche hier mit Ihnen einige Gedanken durchzudenken, die mir in Zusammenarbeit mit den Biologen, die jetzt auch in der Vorbereitungsgruppe waren und anderen, darüber etwas vorzutragen. Nun, mir ist jetzt dieses Mal etwas passiert, was mir noch nie passiert ist. Ich habe das immer wieder gehört, dass das gäbe. Nämlich habe von Freunden gehört, sie haben Vorträge vorbereitet und dann im letzten Moment gemerkt, den Vortrag kann ich nicht halten. Das ist völlig verkehrt. Und genauso ging es mir dieses Mal auch. Ich habe das vorbereitet und in der Vorbereitung schon gemerkt, ja, es ist nicht schlecht, was du machst, du kannst schöne Folien machen, habe ich alles ganz brav auch vorbereitet. Das ist die erste und dabei wird es vermutlich bleiben. Und dann habe ich gemerkt, das geht an mir vorbei und am Publikum wahrscheinlich auch. Das heißt, ich muss irgendwie versuchen, etwas vorzubringen, was konkreter ist. Und da ich ja eben kein Biologe bin, kann ich nicht so saftige, konkrete Beispiele bringen, sondern ich muss anderes machen. Und das werde ich jetzt versuchen zu tun und wir sind bereits mittendrin. Nämlich das Thema ist das Gespräch. Sie ahnen, worauf es hinausläuft, ich sage es schon, Züchtung als Gespräch. Was ist ein Gespräch? Ein Gespräch ist etwas, was sich im Austausch entwickelt. Und zwar, ich gehe jetzt vom menschlichen Gespräch aus und wir werden sehen, wie weit wir kommen. Wie gesagt, ich habe das nicht stundenlang vorbereitet, sondern bin jetzt mit Ihnen dran, die Sache zu entwickeln und versuche ein paar Gesichtspunkte aufzuwerfen. Ich habe schon damit begonnen, dass ich Ihnen etwas gesagt habe, was Sie ein bisschen überrascht hat. Ein Gespräch ist, wie gesagt, ein Dialog, da hat es einen Menschen und einen zweiten oder mehrere, die sich austauschen. Nun jetzt von meiner Seite aus gesehen, stehe ich hier vorne, ich manifestiere mich gegenüber Ihnen. Ich drücke mich aus. Ich mache eine Selbstäußerung. Und da gibt es nun eine ganz feine Grenze des Übergangs von der Selbstäußerung zur Manipulation. Wie verhindere ich als ein jetzt hier das Gespräch beginnender, aktiver Mensch, meine Zuhörer nicht durch das, wie ich manifestiere oder wie ich mich ausdrücke, sie zu manipulieren, in eine bestimmte Richtung zu drücken, so sollen sie denken. Warum denken sie um Himmels Willen nicht das, was ich denke? Warum verstehen sie das nicht? Ja, eine Riesengefahr. Manipulation ist nicht dasselbe wie Manifestation. Nun, Sie kennen alle die Erfahrung, dass Sie mit Freunden oder anderen Menschen gesprochen haben und gemerkt haben, Sie kommen nicht an. Sie kriegen es nicht rüber. Der oder die versteht es nicht. Und eine mögliche andere Reaktion als die der Manipulation ist das Verstummen. Sie verstummen. Nicht, weil Sie nichts zu sagen haben, sondern weil Sie niemand haben, der Ihnen zuhört. Es will niemand wissen, was Sie erzählen. Das sind zwei Möglichkeiten. Von der einen Seite, die bestehen in einer dialogischen Situation. schreibe das mal auf. Ganz konventionell eben auf der Tafel haben wir hier Manifestation. Und da hatten wir einerseits das Verstummen. Oder die Manipulation. Beim Gespräch gibt es ja eben, sonst ist es keines, Zuhörerinnen, Zuhörer. Da gibt es nun auch verschiedene Arten, wie zugehört werden kann. Sie können so zuhören, dass Sie immer schon wissen, was der oder die eigentlich sagt. Ja, nur auf Stichworte reagieren, ah ja, genau, das weiß ich auch, das kenne ich auch, ah ja, das ist mir bekannt. Das heißt, Sie hören nur das, was Sie selbst kennen, was Sie schon wissen. Sie lauschen nicht auf das, was noch mitschwingt oder was noch dahinter ist oder was Sie vielleicht noch gar nicht kennen, was der Mensch Ihnen sagen will, mit Worten, die Sie für sich alle schon belegt haben, mit Bedeutungen, mit Vorstellungen. Das heißt, Sie bringen im Grunde nur Ihre Vergangenheit herein, das, was Sie schon gehört, gewusst haben. Und damit kriegen Sie eigentlich überhaupt nichts mit, sondern Sie kriegen nur sich selbst mit. Sie erleben sich selbst. Das gibt es natürlich auf verschiedenen Ebenen, das Selbsterleben, nicht nur im sozusagen gedanklichen Bereich, das gibt es auch im Gefühlsbereich. Sie können sich, und das ist jetzt nicht wertend gemeint, Sie können in ein Konzert gehen und sich das anhören und Sie ein total wunderbares Selbsterlebnis haben. Jeder Ton, jede Melodie, jedes Intervall, jede Durchführung regt Sie zu intensivsten inneren Erlebnissen an. Das kann unter Umständen mit der Musik wenig zu tun haben, aber Sie erleben unglaublich viel. Sie kriegen überhaupt nicht mit, was es für eine Musik ist, was für ein Komponist, welche Zeit, sondern Sie hören es einfach und erleben sich ganz stark. Also da gibt es auch das ganze Spektrum von extrem starkem Miterleben bis dahin, dass man darauf eingehen kann, ja, was ist mit der Musik präsent, wie hat sich der Musiker oder die ausführenden Musiker da manifestiert und so weiter. Wir bleiben jetzt auf der Gesprächsebene im gewöhnlichen Sinn. Ich wollte damit nur hinweisen, dass das Thema größere Dimensionen hat. Beim Zuhören gibt es die Geste des Aufnehmens. Also Sie können sich auch in die Lage versuchen zu versetzen, ich möchte jetzt das mitbekommen, mitkriegen, miterleben, was der oder die andere sagt. Damit sind wir mitten in einem uralten, psychologisch-philosophischen Thema, das benannt wird das Problem des Anderen oder etwas technisch, das sogenannte Fremdpsychische. Wie kann ich überhaupt einen fremden Menschen verstehen? Ja, verstehen, ein wichtiges Stichwort, das wir auch schon gestern hatten. Wie kann ich mich in einen anderen Menschen hineinversetzen? Wie kann ich erleben, was er erlebt? Es gibt sehr viele Philosophen und Psychologen, die behaupten, es geht überhaupt nicht. Ich kann Rückschlüsse ziehen, ich kann das Verhalten beobachten, ich kann interpretieren, ich kann rekonstruieren, ich kann Theorien bilden, Persönlichkeitsentwicklung, was immer, aber den Menschen selbst mit seinem Innenleben, der ist mir verschlossen. Eine sehr weit verbreitete Überzeugung. Es ist jetzt nicht unser Thema, das näher zu untersuchen, sondern ich möchte Sie auf Erfahrungen hinweisen und wir stehen mittendrin. Also ich rede nicht über was, was jetzt nicht stattfindet, sondern es findet alles jetzt statt. Das ist mein Beispiel. Ich kann keine Kühe vorführen, mit oder ohne Horn, sondern ich kann uns vorführen. Das heißt, was kann es bedeuten, ein Erlebnis zu haben durch ein Gespräch? Vielleicht kennen Sie das ja. Sie haben sich mit Evolution beschäftigt, mit der Frage, was sind die Züchtungsziele? Fragen, die die meisten hier bewegen. Sie haben bestimmte Ideen und dann sprechen Sie mit jemandem. Und da kann es passieren, dass im Verlaufe des Gesprächs zwar vielleicht sich Ihre Ideen nicht unbedingt ändern, aber Sie kriegen einen völlig anderen Stellenwert in Ihrem Leben. Weiß nicht, ob Sie das kennen. Ja, die sinken wie herunter, werden konkret und Sie können jetzt mit den Ideen, die Sie vielleicht vorher theoretisch hatten, jetzt plötzlich was anfangen. Also es muss nicht unbedingt sein, dass Sie konzeptionell, ideell etwas Neues lernen müssen im Gespräch, damit es ein fruchtbares Gespräch sein kann, sondern es kann auch sein, dass das, was Sie schon wissen, anders in Ihr Leben eintritt, als es vorher da war. Also beim Gespräch, wenn es dem Zuhörenden, und jeder ist in einem Gespräch auch immer Zuhörer, ob er nun etwas hört oder sieht, gibt es auch in etwa drei Möglichkeiten. Das erste, dass ich tatsächlich an dem seelischen, geistigen Inhalt des anderen teilnehme. Teilnehmende Erfahrung. Oder eben etwas technischer ausgedrückt, eine Verstehensweise, wo es mir nicht um eine theoretische Fixierung, sondern um eine Zuwendung geht, um eine Hermeneutik oder um es klassisch auszudrücken, das geht noch einen Schritt weiter, auf den ich gleich komme, Maieutik, Geburtslehre. Also das Verstehen hat zur Aufgabe, dass ich mich versuche, in den Raum des anderen einzuerleben, einzudenken. Auch hier gibt es jetzt eben die Möglichkeit, dass ich entweder, das habe ich schon vorgängig erwähnt, eigentlich nur mich selbst erlebe, weil ich schon meine Vorstellung mitbringe und nicht bereit oder nicht in der Lage bin, diese in Bewegung zu bringen. Oder ich höre überhaupt gar nicht zu. Ja, dieses Extrem gibt es natürlich auch. Ich bin so mit mir beschäftigt, dass ich überhaupt nichts mitkriege. Klar, also das könnte man jetzt auch hinschreiben, ich muss nicht alles hinschreiben. Jetzt, das andere Thema, das ich damit hineinbringen will, ist eben das, dass man oft den Eindruck hat, ja, ein Gespräch findet jetzt statt und dann ist es vorbei. Ich hatte auch den Eindruck, als ich mich mit den Sachen anfing zu beschäftigen, man müsste doch jetzt im Moment aktuell, wenn man mit einem Menschen spricht, wenn es einem darum geht, den anderen zu verstehen, jetzt will ich ihn verstehen. Wenn ich ihn jetzt nicht verstehe, habe ich ihn nicht verstanden. So ist es natürlich überhaupt nicht, sondern Sie beginnen mal mit einem Gespräch. Und wenn es nicht das Einzige bleibt, wird das wieder stattfinden. Und unter Umständen kann es Jahre dauern, bis das, was im Gespräch ermöglicht wurde, vielleicht auch wenn es nur eines war, dass es für Sie eine Offenbarung des anderen wird und sich selbst. Denn das beste Gespräch ist eigentlich das, wo auch Sie erst kennenlernen, was Sie eigentlich denken. Also wo das Gespräch Ihnen hilft und dem anderen etwas auf den Boden zu kriegen, mit dem Sie lange gerungen haben. Das aber jetzt im Gespräch erst Ihnen Dimensionen eröffnet, die Sache zu denken. Also Entwicklung ist ein tolles Beispiel, weil da ist so viel drin. Dass Sie mit Entwicklung lernen, im Gespräch völlig anders umzugehen, über Entwicklung anders zu denken. Und um das Beispiel jetzt gerade aufzugreifen, möchte ich ein Thema ansprechen, das hier auch immer wieder vorgekommen ist, nämlich die Entwicklung des Menschen. Oder wo steht der Mensch eigentlich in der Natur? Da gibt es ja verschiedene Ansichten. Das habe ich all meinen Vortrag vorbereitet, kriegen Sie aber jetzt nicht. Das heißt Ansichten, Hierarchie des Menschen, flache Hierarchie oder den Menschen gibt es überhaupt nicht mehr und so weiter. Das ganze Spektrum gibt es. Nun, um es Ihnen gleich deutlich zu sagen, für mich ist ganz klar, der Mensch ist nichts Besonderes. Er kann nur etwas Besonderes werden. Also der Mensch als Produkt der Evolution ist nur ein möglicher Mensch. Ein wirklicher Mensch ist einer, der sich selbst entwickelt. Und was ich Ihnen hier demonstrieren will oder zeigen will, ja, oder Ihnen nahelegen will, dass eine Möglichkeit, ich sage eine, nicht die, aber eine wichtige Möglichkeit der Entwicklung ist gerade das Gespräch. Und zwar die Entwicklung der Gesprächskompetenz. Man könnte ja meinen, weil wir Menschen sind, können wir Gespräche führen. Nein. Wir haben die Möglichkeit zu lernen, was ein Gespräch ist. Ich sage nicht, dass Sie alle vielleicht nicht schon anfänglich Gesprächserfahrung haben oder sich vielleicht schon Gedanken gemacht haben oder das vielleicht schon geübt haben. Natürlich, das hat jeder da und dort. Aber das sind im Wesentlichen, Ausnahmen sind immer da, Dinge, die Sie irgendwie mitgekriegt haben von Ihren Eltern, von Ihren Lehrern oder vielleicht jetzt sogar von mir. Solange Sie das aber nicht aufgreifen und zu Ihrem eigenen machen, selbst weiterzuentwickeln, sind Sie noch nicht gesprächsfähig im strengen Sinne, sondern da sind Sie nur sozusagen zu einem bisschen Punkt hingestoßen worden. Nun, also, um das etwas auf die Spitze zu treiben, der Mensch als Teil der Natur hat viele Eigenschaften, die sich von anderen Teilen der Natur unterscheiden. Man kann dafür plädieren, dass er eben in bestimmten Aspekten eine höhere Entwicklung gemacht hat, sei das die Gehirnentwicklung, sei das die Kulturentwicklung, sei das was immer. Ich möchte mich da jetzt nicht auf die Äste rauslassen, weil das ist gefährlich in diesem Kreis für mich. Aber eine wichtige Sache, die wurde auch von Herrn Alten erwähnt, ist, dass der Mensch irgendwann einmal fähig wurde zur Selbstreflexion, zur Selbstbetrachtung, zur Rückschau, zur Betrachtung, was er gemacht hat. Dass er sich selbst anschauen kann. Nun, da kommt er zu einer gewissen Sicht seiner selbst. Das Problem ist, dass das eben alles noch zum Produkt der Entwicklung gehört. Das sind alles Dinge, die haben wir irgendwie gelernt, mitgekriegt, übernommen, was weiß ich. Und irgendwann kommen wir zu dem Punkt, wo wir stehen und uns fragen, was soll ich eigentlich? Oder was will ich? Oder noch konkreter, was ist mein Züchtungsziel? Und wir haben gestern gesehen, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, falls überhaupt zu beantworten ist. Wir werden noch viel Gelegenheit haben, diese Tage uns darüber zu unterhalten. Was ich damit zum Ausdruck bringen will, ist, ob man das jetzt als Höherentwicklung oder Entwicklung der Komplexität oder was immer anschaut, für mich ist entscheidend, die Sache geht nicht einfach irgendwie weiter. Sondern irgendwann tritt der Punkt ein, wo es nicht weitergeht, wenn es nicht weitergehend gewollt wird. Das heißt, der Punkt ist, die Weiterentwicklung, insbesondere des Menschen, und ich sage der übrigen Natur auch, passiert nur, wenn der Mensch selber Entwicklung initiiert. Und um das jetzt auch nicht zu allgemein zu lassen, möchte ich das insbesondere beziehen auf Gespräch. Das heißt, Gespräch ist für mich eine Form, diese Entwicklung weiterzugehen zu lassen. Und zwar natürlich Gespräch von Menschen untereinander, aber insbesondere, und das ist das Thema dieser Tage hier, Gespräch mit der Natur. Gespräch mit der Natur, das tönt ein bisschen dürr. Versuchen wir das etwas auszuarbeiten. Bei der Natur haben wir es, also bei natürlichen Wesen oder Organismen, jetzt eben nicht Menschen, haben wir es mit Wesen zu tun, mit Organismen, mit Lebenszuständen, die sich natürlich nicht in derselben Weise äußern, manifestieren wie Menschen. Aber sie manifestieren sich, sie äußern sich, sie sind da, sie leben, sie stellen sich da. Sie haben ein Selbsterleben und sie haben eben Selbstdarstellung, wie das genannt wurde, von dem Basler Biolog Portmann, genau. Oder sie haben Subjektsein, das wurde ja gestern sehr schön von Herrn Altner dargestellt. Sie haben verschiedene Arten des Subjektseins, was immer das genau heißt. Jedenfalls, was mir jetzt wichtig ist, Sie stellen sich dar. Na, Sie sind nicht stumm. Sie sind noch nicht verstummt. Ja, Gott sei Dank. Ja, gewisse sind verstummt, eben ausgestorben, das gibt's. Jetzt, was heißt denn das, ins Gespräch zu kommen? Wir können den Tieren oder den Pflanzen ja nicht unsere Theorien erzählen. Was heißt es denn für unsere Seite, uns zu manifestieren? Ich stelle jetzt mehr Fragen, als dass ich Antworten habe. Ja? Eben das ist mein Status des Narrs. Was heißt es denn für uns, uns zu manifestieren, uns ins Gespräch mit einem Tier einzubringen? Was heißt denn das? Was könnte das heißen? Ja, wie bringen wir uns so an eine Pflanze, an ein Tier heran, dass wir sagen, ja, wir stehen oder sitzen oder liegen oder was immer vor diesem Wesen und können sagen, ja, ich bin jetzt präsent, ich bin da, ich bringe mich ein. Das wäre meine Seite. Aber wie ist es mit dem Lebewesen? Das bringt sich ein. Das ist nicht die Frage, wie tut es das, sondern die Frage ist mehr, wie setze ich mich in ein Verhältnis zu diesem Wesen, zu diesem Organismus, zu dieser Pflanze, zu diesem Tier, was immer es dann sei. Das heißt, wie gelingt es mir, das, was das Tier nicht ausspricht, explizit, verbal, kognitiv, wie bringe ich das Tier, die Pflanze, so dazu, sich auszusprechen? Das heißt, wie kann ich es in eine Gesprächssituation bringen, verwickeln, sodass es sich entbirgt, dass ich es anrege, dass ich es fördere, sich zu zeigen, sich noch mehr zu manifestieren, als es das aufgrund seiner bisherigen Gewohnheiten kann. Das heißt, ich habe den Eindruck, wir haben gegenüber der Natur im Grunde dieselbe Funktion oder Aufgabe, die wir in einem guten Gespräch, falls es nicht bloßer Kommunikationsaustausch ist, mit jedem Menschen haben. Denn Gespräch hat letztlich die Funktion, die Gesprächsteilnehmer, die Sprechenden, die sich wahrnehmenden Menschen auf einem Entwicklungsweg zu begleiten, gegenseitig. Ja? Und wie bringen wir das bei Pflanzen oder Tieren hin, da ja dort das Gespräch nicht auf der kognitiven Ebene stattfindet, sondern in ganz anderen Ebenen. Das heißt, wir müssen da Wege finden, wie wir unsere Gesprächspartner so anregen, dass sie sich eben zeigen. Ich habe jetzt das Wort vergessen, das hat Ton gestern gebracht, das schöne Wort der Entbindung war eines. Was war noch irgend so ein Ausdruck, wo gesagt wurde, wie ich eben Tiere oder Pflanzen in ihrem Eigensein aufgreifen kann. Wie immer wir das nennen, das Entscheidende ist für mich, dass wir auch gegenüber Tieren und Pflanzen eben versuchen, jede Züchtung ist ein solcher Versuch, sie zum Gespräch zu bringen. Und es gibt eben manipulative Gespräche mit Pflanzen und Tieren, extrem manipulative Gespräche. Es gibt auch schwammige Gespräche mit Tieren und Pflanzen. Das ganze Spektrum haben wir hier. Manche verstummen auch, weil sie nicht mehr zurechtkommen und so weiter. Das heißt, das ganze Spektrum, das wir im Grunde von menschlichen Gesprächen kennen, gibt es auch mit Tieren und Pflanzen. Und vielleicht sollten wir das produktiv einsetzen. Vielleicht ist es gerade wichtig für Züchtungsmenschen, sich mit Idee und Praxis des Gesprächs zu beschäftigen. Vielleicht ist das ein Weg, um überhaupt da hineinzukommen, was es heißt, mit Tieren und Pflanzen umzugehen, zu sprechen. Wie komme ich in deren Eigenart, wie komme ich in deren Subjektsein herein? Nun, das habe ich schon erwähnt, das ist eine Gesprächstechnik, die auch wieder uralt ist. Sokrates, der Gesprächspartner schlechthin, dem es nur letztlich darum ging, im Gespräch etwas zu entdecken, was die Gesprächspartner selbst noch nicht gewusst haben, ihn eingeschlossen. Ja? Sokrates hat nicht alles gewusst, was er aus seinen Gesprächspartnern herausgelockt hat. Seine Fähigkeit war nicht das Wissen, seine Fähigkeit war die Gestaltung des Gesprächs. Wie rege ich mein Gegenüber so an, dass er zum Beispiel einen mathematischen Beweis machen kann, ohne dass er vorher nie was von Mathematik gewusst hat, Mathematik vielleicht sogar noch gehasst hat und so weiter. Ja? Das wäre die Kunst, die Maieutik, die Geburtshilfe. Und für mich ist letztlich, ja, als Narr darf man ja das sagen, Züchtung nichts anderes als Geburtshilfe. Geburtshilfe des Organismus, mit dem ich umgehe. Der Gesprächspartner, wie gesagt, ist von anderer Art als ein Mensch, aber es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten. Nun noch vielleicht einen Punkt, den ich dazu bringen will. Man kann sich ja fragen, prallen da nicht zwei Welten aufeinander, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben? Eben der Mensch und die Natur. Die Frage natürlich in dieser Weise gestellt ist schon eine Provokation. Denn wie kommt man überhaupt darauf? Wenn man die biologische Evolution kennt, da ist der Mensch mit der Natur natürlich zusammen geworden. Also von daher kann man die Frage eigentlich fast nicht so stellen. Doch, sie taucht auf. Sie taucht auch dann auf, wenn man sich eben klar macht, dass der Mensch ja, wenn er sich etwas bewusst werden will, versucht, das in sein Denken aufzunehmen, in Gedanken zu bilden. Und wenn er jetzt in ein Gespräch hereingeht oder ein Gespräch gestaltet, also versucht, aufmerksam zu werden auf die Gesprächssituation, mache ich das ja auch mit Gedanken, mit Denken. Das heißt, ich versuche, einen Weg zu gehen, versuche aufmerksam zu werden, was oder wie sagt es jetzt die oder der andere, sodass ich das verstehe. Nun, damit ein Verstehen überhaupt grundsätzlich stattfinden kann, muss ja irgendeine Sphäre da sein, wo wir uns treffen können. Die biologische Evolution ist ja kein Treffpunkt, sondern es ist eine gemeinsame Herkunft. Ja, die Herkunft ist gemeinsam, aber die Frage ist nicht, haben wir eine gemeinsame Herkunft, sondern die Hauptfrage ist, haben wir eine gemeinsame Zukunft? Ja, das ist die Frage, die man an die Natur stellen muss, oder besser gesagt, die sich der Mensch stellen will. Will ich eine gemeinsame Zukunft mit der Natur haben? Gut, die Frage hat eine triviale Seite, nämlich die, wir kommen nicht ohne Natur aus, wir müssen essen etc. pp. Aber das sind Äußerlichkeiten. Mir geht es darum, wollen wir ein Verhältnis zur Natur haben, das wir gestalten, und zwar so, dass wir es eben mit, im besten Sinne, gleichberechtigten Gesprächspartnern zu tun haben. Das heißt aber, dass wir das Vertrauen haben müssen oder noch weitergehen, das Wissen, dass es eine Ebene gibt, wo wir hinkommen können, oder noch anders gesagt, woraus wir beide schöpfen. Und nun komme ich auf etwas, was Ruth interessanterweise gesagt hat, obwohl ich meinem ursprünglichen Vortrag überhaupt nicht darauf eingehen wollte, aber das war aktuelle Antizipation. Sie hat gesagt, ich würde an den Typusbegriff anknüpfen. Und jetzt sind wir da. Das heißt, der Typusbegriff oder überhaupt, ich sage es mal etwas vorsichtiger, überhaupt die Intention in der Evolution oder konkreter bei bestimmten Lebewesen, bei bestimmten Gesetzmäßigkeiten des organischen Werdens nach Ideen zu suchen, nach Gestaltungsprinzipien zu suchen oder sogar die Idee zu haben eines umfassenden Organismusprinzips, von dem alle konkreten Organismen Spezialisierung sind. Da gehen ja die Meinungen auseinander, das ist jetzt nicht wichtig. Wichtig ist, dass man überhaupt in diese Intention eintritt, ja, da gibt es eine Sphäre des Typus, des Ideellen, aus dem die Lebewesen mehr oder weniger schöpfen. Das ist wie ihr Möglichkeitsfeld, ihr Möglichkeitsraum. Und jede einzelne Pflanze, jedes einzelne Tier ist eine Realisierung, eine Individualisierung, eine Spezialisierung dieses Möglichkeitsraumes. Bitte nicht mathematisch verstehen. Aber auf die Idee kommt wahrscheinlich niemand als ich selbst. Wenn ich von Möglichkeitsraum spreche, dann klingeln natürlich verschiedene mathematische Glocken, aber die sollen bei Ihnen nicht klingeln. Ja? Weil es geht jetzt nicht um Mathematik, obwohl es gäbe viele Parallelen, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Möglichkeitsraum. Ja? Und wir, insofern wir denkende Wesen sind, haben zum selben Raum Zugang. Ja? Das heißt, wir können uns als denkende, aktiv denkende Wesen in diese Gesetzmäßigkeiten hineinversetzen. Wissenschaft ist letztlich nicht anderes als der Versuch, diese Gesetzmäßigkeiten herauszuarbeiten. Wobei ich jetzt Wissenschaft nicht reduzieren möchte auf kausale Erkenntnis, sondern Wissenschaft in einem umfassenderen Sinne als die Suche nach den Gesetzmäßigkeiten, den Regeln der Natur. Die müssen nicht mathematisierbar sein, die müssen nicht kausalisierbar sein und so weiter. Das heißt, es gibt, ich behaupte nicht die einzige, aber es gibt eine gemeinsame Sphäre, aus der wir beide schöpfen können und wo wir uns in gewissem Sinne treffen können, nämlich diese ideelle Sphäre. Damit möchte ich darauf hinweisen, dass es nicht von vornherein aussichtslos ist, überhaupt zu einem gemeinsamen Bereich vorzustoßen. Der Unterschied ist natürlich der, dass die organischen Lebewesen im Wesentlichen aus diesem Bereich schöpfen im Sinne von sie werden aus diesem Bereich oder sind geworden und werden noch, während der große Unterschied zum Mensch ist, und ich kann nichts dafür, ich sehe im Menschen etwas anderes, dass der Mensch in bewusster Weise Ziele bildend aus dieser Sphäre herauswirken kann. Mit der riesigen Verantwortung, die daraus entsteht. Ja? Denn er kann eben sehr viele Dinge machen, weil er die Fähigkeit des Zielebildens hat. Er kann eben das ganze Spektrum durchlaufen, von manipulieren über manifestieren über verstummen. Kann er alles. Das heißt, was und wie er tut, der Mensch, das ist etwas, was für ihn dann auch entsprechend Verantwortung mit sich zieht. Damit habe ich jetzt im Wesentlichen das vorgebracht, was ich so heute Morgen noch angedacht habe, was ich vorbringen wollte. Ja, gibt es Fragen? Einwände? Aufregungen? Ja? Genau. Nun, ich kann dir ganz direkt sagen, wir wissen es auch nicht. Also, wir haben ja eine Arbeitsgruppe, Typus, und da sind wir seit Jahren dran. Ganz so schlimm ist es nicht, dass wir nichts wissen, aber wir merken, dass das konkret jetzt zu sagen, der Typus ist Doppelpunkt und dann machen wir eine Zeile oder 100 Zeilen, das haben wir nicht, kennen wir nicht. Die Frage ist, kriegen wir das je hin? Worauf ich damit hinweisen will, ist, dass es eine Intention ist. Also Typus wird für mich immer mehr zur Intention, nach etwas zu suchen, nach einer gemeinsamen Quelle des Werdens. Eine Intention, zu der die Lebewesen offenbar Zugang haben, wie wir auch. Was jetzt der konkrete Inhalt ist, das ist eben etwas, was sich im Gespräch ergeben wird. Und zwar sowohl unter den Menschen, die sich damit beschäftigen, wie gerade auch mit den Wesen, die davon betroffen sind, den Lebewesen. Also von daher ist die Frage an mich als Nichtbiologe besonders schwierig. Aber ja, das Entscheidende dabei ist mir, dass wir ins Auge fassen, dass es einen solchen gemeinsamen Grund oder Himmel, wie immer wir das nennen, das ist ja egal, gibt, zu dem wir uns hinbewegen können. Ja? Dass es eben, jetzt komme ich doch auf die Mathematik zu sprechen. Es soll ja nicht eine bloße Hypothese sein, dass es sowas gibt wie einen gemeinsamen Ideenraum, sage ich jetzt mal, zu der dann der Typusbegriff gehört. Die Mathematik ist ein wunderbares Beispiel eines Ideenfeldes, an dem wir alle teilnehmen und doch jeder in höchst verschiedener Weise, sowohl emotional wie in der Fähigkeit. Ja, je nachdem, durch welche Schule Sie gegangen sind, haben Sie Mathematik trotz des Lehrers oder wegen des Lehrers gern. heißt, sie eine Beiden. Wenn ich spezifisch. Außer zu Heiligung.